Wir biegen mit großen Schritten auf die Zielgerade ein mit unserer die Zielgerade zum Ende unserer aktuellen Predigtreihe zur Bergpredigt. Diese Predigt heute bildet den Abschluss. Und wir haben so die letzten Wochen schon einiges miteinander bewegt. Rund um die Bergpredigt haben wir uns da angeschaut, die Seligpreisungen, wen Jesus dort selig nennt, den Jesu Umgang mit dem Gesetz, die Tatsache, dass es nicht unsere Aufgabe ist, zu richten, unter anderem, und noch einiges mehr. Fällt noch jemandem was ein? Okay, ich habe alles genannt, glaube ich. Mit dieser gesamten Predigtreihe zur Bergpredigt haben wir im Grunde trotzdem auch nur die Oberfläche angekratzt, all dessen, was da gesagt werden könnte, all das, was es da noch zu entdecken gäbe. Und vielleicht sind wir damit so gefühlsmäßig an einem ähnlichen Punkt wie die Zuhörerschaft Jesu damals, als diese Bergpredigt zum ersten Mal gehört wurde. Vielleicht fühlen wir uns da so, wow, jetzt haben wir eine Menge gehört, vieles darum, was Jesus sagt, wie wir leben sollen, wie gutes Leben gelingt. Aber was davon sollen wir denn jetzt behalten? Auf den Punkt gebracht, was ist denn jetzt das Zentrale, worum es geht, aus all diesen vielen guten Gedanken? Ja, das ist so, wie wenn Leute ihr neues Buch in einem Podcast vorstellen und 2 Stunden lang reden und dann sagen, okay, aber wenn ihr das alles vergessen habt, diese eine Sache müsst ihr euch merken. Ja, oder Lehrer machen sowas auch gerne mal, kurz vor der Klausur. Die eine Sache, merkt euch die, darum geht es heute Morgen, die eine Sache aus der Bergpredigt. Ich glaube, jetzt habe ich die Erwartungshaltung hoch genug gehängt. Nach all den wichtigen Gedanken und Erläuterungen, wie das Leben im Reich Gottes aussehen soll, wie Menschen, die Jesus nachfolgen, sich verhalten, wie sie ihr Leben gestalten sollen, nach all dem, was da gesagt wurde, was Jesus sagt, bringt Jesus diesen einfachen, schlichten Satz. Er steht in Matthäus 7, Vers 12. Da heißt es: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. So kurz, so schlicht und so herausfordernd. Das ist es, ganz verdichtet auf den Punkt gebracht, was Jesus seinen Zuhörenden mitgeben will. Und wir leben ja in diesem Jahr, 2026, mit der Jahreslosung, weiß jemand sie? Alles neu. Ja, doch, habe ich gehört, das lasse ich gelten. Siehe, ich mache alles neu. Und wir fragen uns vielleicht, ja, okay, was ist denn dieses Neue? Und wie sieht es aus? Wie sieht das Leben aus in Gottes neuer Welt, in Gottes Reich? Und ich würde jetzt mal die These aufstellen, es ist empfehlenswert, dieses neue Leben auf dieser Seite des Lebens hier schon einzuüben, damit wir dereinst keinen Kulturschock bekommen. Und aus dem Grund haben wir uns entschieden, in diesen Wochen uns mit der Bergpredigt zu beschäftigen, denn hier beschreibt Jesus, wie dieses Neue aussehen soll. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. So haben wir diese Reihe überschrieben und das meint genau diese neue Qualität im Miteinander. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Und es ist spannend, einmal zu schauen, was hier vor diesem Vers 12 steht und was danach steht. Überhaupt, heißer Tipp, eine gute Idee beim Bibellesen da mal so drumherum zu lesen, was davor und danach steht, weil das gehört meistens zusammen. Was direkt hier vor unserem Vers 12 steht, da geht es um das Thema Gebet. Beziehungsweise genauer gesagt um die liebevolle Versorgung Gottes, der mehr noch als ein gutes Elternteil seinen Kindern auf eine fürsorgliche Art begegnet. Wenn ihr Gott um etwas bittet, wird er euch Gutes tun und geben, was ihr braucht, heißt es da. Und direkt daran schließt sich dann unser Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen auch. Und setzen wir das mal in Verbindung mit dem, was vorher gesagt wurde, so kommen wir zu diesem Gedanken. Wenn ich erfahren habe, wie Gott mir Gutes tut, wie Gott sich mir liebevoll zuwendet, wie könnte ich mich dann nicht meinen Mitmenschen liebevoll zuwenden? Wenn ich Gottes Güte, Nähe, Barmherzigkeit erlebe, dann verändert mich diese Begegnung dazu, dass ich eben selbst so handle. Ich komme also aus einer Haltung des Überflusses, aus einem Versorgtsein. Ich weiß, das ist nicht immer die Realität dessen, wie sich unser Leben für uns anfühlt. Aber dann ist es vielleicht aktuell eher dran, die Begegnung mit Gott wieder neu zu suchen. Und aus diesem Versorgtsein heraus kann ich handlungsfähig werden. Wenn ich mir dessen bewusst bin, dann drängt es mich möglicherweise zu meinem Nächsten. Und beflügelt bin ich durch die Dankbarkeit Gott gegenüber. Und dann schließen sich an unseren Vers 12 die Verse 13 und 14 an. Und hier wird es etwas kurioser, denn plötzlich ist hier von der engen und der breiten Pforte die Rede. Vers 13. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Fun Fact, Micha und ich konnten uns beide daran erinnern, dass dieses Poster, kennt ihr das, dieses Bild, diese Illustration, ein paar Leute nicken, mit dem breiten und dem engen Weg, dass das bei uns jeweils in unseren Kindergottesdiensträumen in den Gemeinden, wo wir aufgewachsen sind, hing. Weshalb man das im Kindergottesdienstraum hängt, weiß ich nicht. Es waren die 90er, vieles war anders. Ich kann mich noch daran erinnern, dass diese Szene immer eher ein bisschen bedrohlich auf mich als Kind gewirkt hat. Vielleicht hast du, die Leute, die jetzt das Bild vor Augen haben, vielleicht hast du da deine eigenen Assoziationen mit, dann würde mich das interessieren nachher beim Kaffee. Spannend ist jetzt aber, wenn wir uns diese Verse einmal im Zusammenhang anschauen. Also, wir sind von Gott liebevoll versorgt. Daraus können wir auf unseren Nächsten zugehen und ihnen dienen. Und schließlich sind wir angehalten, durch die enge Pforte zu gehen. Ja, das alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Hier scheint es also einen Zusammenhang zu geben. Wie ich anderen begegne, das hat also auch einen Einfluss auf mein Leben. Und auf dem Poster dieser Illustration, dieses breiten und schmalen Weges, da enden die Wege jeweils in dem, wie sich die Frau, die das im 19. Jahrhundert gemalt hat, eben Himmel und Hölle vorstellt. Und der Text selber gibt aber noch Hinweis auf eine weitere Ebene, die es da zu entdecken gibt. Denn das Wort, das im Griechischen hier für Verdammnis steht, Vers 13, Verdammnis, also Luther hat dieses griechische Wort eben auf Deutsch mit Verdammnis übersetzt. Das Wort heißt Apuleia. Dieses Wort verwendet Matthäus in seinem Evangelium zweimal, nämlich einmal hier und dann noch in Matthäus 26, Vers 8, wo eine Frau Jesus mit einem kostbaren Öl salbt und die Jünger sagen, wozu diese Apuleia, wozu diese Verschwendung? Das Geld für dieses Öl hätte man doch den Armen geben können. Das Wort, das Luther also in unserem Text mit Verdammnis übersetzt, heißt an anderer Stelle im Matthäusevangelium Verschwendung. Und das finde ich spannend in diesem Kontext. Das Leben also, das nicht für andere gelebt wird, ist eine Verschwendung. Menschen, die anderen nicht das tun, was sie selbst an sich getan haben wollen, die schöpfen nicht das volle Potenzial aus, das ihr Leben birgt. Aber deutlich wird auch, das ist schwierig, das ist die enge Pforte. Das Gute für andere zu suchen und zu tun, das ist die enge Pforte und der schmale Weg. Das ist nicht das Normale, sondern das braucht unsere Aufmerksamkeit, Konzentration und Anstrengung. Jetzt möchte ich noch mal ranzoomen an diesen Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Und vielleicht erinnern dich diese Worte an ein Sprichwort, das sich bei uns so eingebürgert hat. Jemand eine Idee? Ja. Vera, ey, komm mal gleich hier vor, genau, ja, das hast du dir verdient. Hammer, genau so ist es. Falls es jetzt nicht alle gehört haben, das Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Ja, bestimmt, genau, haben wir das schon mal gehört. Der Unterschied, den Vera jetzt schon so perfekt auf den Punkt gebracht hat, ist zwischen diesen beiden Sätzen, ist subtil, aber entscheidend. Es gibt eine charmante Geschichte über Rabbi Hillel, der vermutlich so im ersten Jahrhundert gelebt hat, also so roundabout ein Zeitgenosse Jesu war. Und es soll diese Begebenheit sein, da kommt ein Nichtjude zu ihm und sagt, erklär mir doch mal das gesamte jüdische Gesetz in der Zeit, in der ich auf einem Bein stehen kann. Und ich weiß nicht, wie lange das bei euch wäre, bei mir nicht so lange. Das muss irgendwie kurz sein. Und dann sagt Hillel zu ihm, was dir nicht lieb ist, das tue auch deinem Nächsten nicht an. Das ist die ganze Tora, alles andere sind Kommentare. Geh und lern sie. Zur Zeit Jesu gab es also auch dieses Sprichwort und schon da wurde es als ein ethischer Maßstab angesehen. Aber Jesus geht jetzt in seinen Ausführungen in der Bergpredigt hier noch einen Schritt weiter. Denn das, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, beschreibt ein passives, ja, ein nicht aktives Verhalten. Lass das sein, was du nicht willst, dass dir passiert. Aber Jesus legt jetzt wie noch eine Schippe drauf, und indem er sagt, aber das, was du willst, dass Leute dir tun, das tu du ihnen. Er dreht die Aussage um ins Aktive. Er fordert seine Zuhörenden auf, ins Handeln zu kommen. Hier geht es ums Tun und nicht nur ums Vermeiden. Und er sagt, das ist das Gesetz und die Propheten und meint damit das, was wir als eben Altes Testament kennen. Das ist die jüdische Tora, die fünf Bücher Mose und die Prophetenbücher. Eben, denn Jesus spricht ja hier zu jüdischen Menschen, die die Tora vermutlich gut kannten. Und wieder ist das der Gedanke von, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und wieder greift Jesus also das Gesetz auf und deutet es aber nochmal in einer ganz neuen Dimension. Das, was du willst, dass Leute dir tun, das tu du ihnen. Diese Worte laden also ein, ins Handeln zu kommen. Ich darf aktiv werden. Und dazu muss ich mich zunächst fragen, was möchte ich eigentlich? Ja, ich fange bei mir an. Was tut mir gut? Wie möchte ich, dass Leute mir begegnen? Aber ich bleibe bei mir nicht stehen. Es geht hier nicht um so eine Selbstbeweihräucherung und um einen Egoismus, sondern ich bin herausgefordert, mir die Frage zu stellen, was könnte mein Gegenüber jetzt brauchen? Und das trainiert mein eigenes Empathievermögen, das Hineinversetzen in einen anderen Menschen. Was würde ihm, was würde ihr jetzt gut tun? Und das brauchen wir unbedingt für ein gutes Miteinander. Auf zwischenmenschlicher Ebene, gesellschaftlich und global. Wenn wir das so leben würden, die Welt wäre eine andere. Das Potenzial, das in diesem Gebot Jesu steckt, hat eine unglaubliche Veränderungskraft. Hierin liegt der Same für ein ganz neues Miteinander. Es ist die Kultur des Reiches Gottes, die mich aktiviert, zugunsten eben des anderen. Das ist ein liebevoller Akt, der mich von mir selbst wegschauen lässt und den Blick auf mein Gegenüber richtet. Und wir feiern heute Palmsonntag, den Sonntag vor Ostern. Und bei der Einteilung der Predigtthemen ist dieses Thema heute so zufällig auf Palmsonntag gefallen. Aber es passt so wunderbar. Wir erinnern uns heute an den Einzug Jesu in Jerusalem, ja, den Auftakt der Karwoche. Jesus macht sich bereitwillig auf, zu dem Ort zu gehen, wo er im Laufe der nächsten Tage gekreuzigt werden würde und auferstehen. Und darin buchstabiert Jesus aber das liebevolle Zuwenden zum Nächsten nochmal ganz neu. Jesus zeigt uns, wie Liebe im Letzten aussieht. Eben auch Feindesliebe. Was du dir für dich wünschst, das tue du für andere. Das ist der Kern des Siegeszuges der Liebe Gottes, die so in der Kreuzigung und in der Auferstehung Jesu sichtbar wird. Gott geht hier den ersten Schritt auf uns zu und streckt uns seine Hand entgegen. Jesus tut das auch durch ein großzügiges Verschenken seiner selbst. In seiner radikalen Art zu lieben, wird Jesus uns dadurch zum Vorbild. Seine Liebe endet nicht bei seinen Freunden, sondern er umschließt auch diejenigen, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Und die Hürde für uns, was Nächstenliebe angeht, ist in den meisten Fällen, würde ich sagen, keine offene Ablehnung, ja, sondern Gleichgültigkeit. Das ist zumindest das, wie ich es bei mir wahrnehme und was ich so erlebe. Aber wo Gleichgültigkeit herrscht, da lebt eben nicht die Liebe. Da regiert der Satz, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Ja, ich tue ja nichts Böses. Ich tue niemandem was Böses. Aber ich bleibe auch passiv darin, jemandem etwas Gutes zu tun. Es ist eben nicht Jesu Gebot, was du willst, dass dir die Leute tun, das tu du ihnen. In meiner Passivität bleibe ich Liebe schuldig. Wie kann das nun konkret Platz in unserem Leben einnehmen? anderen Leuten das zu tun, was ich möchte, dass sie mir tun. Und dafür braucht es vermutlich immer wieder ein Innehalten, ein in mich selbst hineinhören und dann mir von Gott zeigen lassen, wem ich in meinem Umfeld wie begegnen möchte. Was möchtest du, dass die Leute dir tun? Vielleicht würdest du gern mal wieder ein Wort der Wertschätzung hören. Dann bring du jemandem Wertschätzung entgegen. Vielleicht wünschst du dir, dass jemand deine Erfolge mitfeiert. Dann nimm du im Leben von jemandem wahr, was dort zu feiern ist. Vielleicht wünschst du dir, dass jemand ein Stück deines Leides mitträgt. Dann erkundige du dich, wie es den Menschen in deinem Umfeld wirklich geht. Vielleicht wünschst du dir Verständnis für Fehler. Dann lass du die Fehler der anderen los. Vielleicht wünschst du dir Gemeinschaft. Dann geh du auf jemandem zu. Möge Gott uns die Kraft dazu schenken. Ich möchte gerne schließen mit einem Gebet, das dem Franz von Assisi zugeschrieben wird. Vielleicht möchtest du deine Augen dazu schließen und das innerlich so mitsprechen. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Und wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.